im Rahmen unserer Lieder um die Geburt Jesu bei Lukas lesen wir heute das vierte Lied, und zwar das von Simeon, ein Lied der Hoffnung. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 25. Ich lese zuerst den ganzen Text vor und dann gehen wir auf die einzelnen Verse ein. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Drei Dinge steht hier, haben diesen Simeon ausgezeichnet. Erstens, er war gerecht. Gerechtes Verhalten hat natürlich viele Facetten. Ich denke, es beginnt aber damit, dass ich andere mit dem Maß messe, mit dem ich selbst gemessen werden möchte. Also der Gerechte geht zuerst einmal schonend um mit seinen Mitmenschen, weil er weiß, dass er selbst auf Schonung angewiesen ist. Sehr schön sehen wir das bei dem Mann, dem er gleich begegnen wird, Josef, dem Verlobten von Maria. Wir müssen wissen, wenn ein Mann in Israel feststellte, dass seine Frau plötzlich schwanger war, und die Geschichte kam ihm spanisch vor, dann sah das Gesetz vor, das mosaische Gesetz, dass er mit ihr zum Priester ging. Der beschwörte zuerst die Frau, unterzog sie einer bestimmten Prozedur, kann man nachlesen im vierten Buch Mose, und gab ihr dann anschließend das sogenannte Fluchwasser zu trinken. Ich lese das vor, wir brauchen uns für das Wort Gottes ja nicht zu schämen, Gott hat ja gute Absichten gehabt. Also sie musste dieses Wasser trinken, und wenn er sie das Wasser hat trinken lassen, dann wird es geschehen. Wenn sie sich unrein gemacht und untreu begangen hat gegen ihren Mann, dass das fluchbringende Wasser zur Bitterkeit in sie kommen wird. Und ihr Bauch wird anschwellen und ihre Hüfte schwinden, und die Frau wird zum Fluch werden inmitten ihres Volkes. Wenn aber die Frau sich nicht unrein gemacht hat und rein ist, dann wird sie unversehrt bleiben und Samen empfangen. Gott hatte also versprochen, in so einem dubiosen Fall für Klärung zu sorgen. Jetzt Josef aber, obwohl er wusste, dass das Kind nicht von ihm war, denke, wir können uns in ihn hineinfühlen, wie es in ihm ausgeschaut hat, verzichtete auf das göttliche Urteil. Es heißt im Matthäusevangelium, Kapitel 1, Vers 19, Josef, aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Also ich denke, wir haben verstanden, wir neigen grundsätzlich dazu, unseren Nächsten streng zu beurteilen. Wir sind nicht in seiner Haut, aber normalerweise neigen wir dazu, ihn zu streng zu beurteilen. Und denke, Gerechtigkeit fängt damit an, dass wir dagegen ankämpfen. Dann war Simeon als zweites gottesfürchtig. So steht es zumindest in den meisten Übersetzungen oder auch fromm. Im Griechischen steht hier das Wort Eulabes. Eu heißt das Gute und Labes heißt ergreifen, backen. Also wenn es darum ging, Gutes zu tun und es lag im Bereich seiner Möglichkeiten, dann schaute sich Simeon nicht um, wer ist sonst noch alles da, sondern er tat es. Und drittens, er wartete auf den Trost Israels. Der Trost Israels, wissen wir, war der Messias, er würde kommen und alles in Ordnung bringen, hatte Gott gesagt. Es gab im Alten Testament hunderte von Stellen, verstreut auf die Propheten, die die verschiedenen Aspekte des kommenden Messias beschrieben. Diese Puzzleteile aber zusammenstellen zu einem Gesamtbild, wie wir das heute können im Nachhinein, vermochte damals jedoch niemand. Es gab aber solche, die warteten voller Sehnsucht auf ihn. Und dann gab es andere, tragischerweise die frommen Profis, die hohen Priester, die warteten nicht auf ihn. Sie glaubten nämlich nicht an Prophetie. Für sie gab es nur das Gesetz. Also, weil Simon gerecht war, beim Gutes tun sich nicht lumpen ließ und auf den kommenden Retter wartete, heißt es hier, war der Heilige Geist auf ihm. Eine herausragende, einfache, aber herausragende Persönlichkeit. Im Neuen Testament denken wir, ja, ist anders, der Heilige Geist wohnt in uns. Es gibt aber, sagt die Bibel, zumindest eine Situation, in der er auch auf uns ist. Das lese ich euch vor, eine sehr schöne Stelle aus 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 14. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Und Simon kommt jetzt durch den Geist in den Tempel. Bald kommen Maria und Josef dazu, heißt es hier, um mit dem Kind nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun. Wenn eine Frau in Israel ihr erstes Kind bekam und es war ein Bub, dann sah das Gesetz drei Handlungen vor, die verrichtet werden mussten. Das ist in den Versen, in den vier Versen zuvor hier bei Lukas beschrieben. Also mal 8 Tage nach der Geburt die Beschneidung. Die konnte daheim vollzogen werden. Denn die Wöchnerin durfte 40 Tage lang ihr Wochenbett nicht verlassen. Bei einem Mädchen waren es übrigens 80 Tage. Nach dieser Zeit musste sie dann hinaufgehen in den Tempel und dort beim Priester zuerst für sich das Reinigungsopfer schlachten lassen. Ein Schaf und eine Taube, war sie arm, dann genügten 2 Tauben. Anschließend musste dann der Bub ausgelöst werden. Es war ein bestimmter Geldbetrag zu bezahlen. Wir werden uns heuer nicht mehr damit beschäftigen, was Gott damit ausdrücken wollte. Er hat auch für uns was zu sagen, aber damit beschäftigen wir uns nicht, nur damit ihr mal wisst, was da alles passieren musste. Also Simeon nimmt jetzt dieses Kind in seine Arme, lobt Gott und spricht, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Wir müssen uns das vorstellen, obwohl Simeon doch noch rüstig ist. Ich denke, er ist den Tempelberg hochgekommen ohne Rollator und möchte sich trotzdem von dieser Welt verabschieden. Zuvor allerdings darf er noch ein paar prophetische Worte sagen über dieses besondere Kind in seinen Armen. Die schauen wir uns jetzt an. Vers 30 und 31. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. Im Angesicht aller Nationen. Simeon spricht hier ein Thema an, das in Israel damals tabu war. Wir können uns das heute nicht vorstellen, aber das war so. Dass Gott die anderen Völker mit einbeziehen würde eines Tages in seinen Heilsplan. Trotz klarer Prophezeiungen, die es gab, bei den Propheten, bei Jesaja hauptsächlich. Ich lese eine davon vor, also hauptsächlich Jesaja 42 und 49. Ich lese die Verse 5 und 6 von Jesaja 49. Das heißt da, und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, heißt es über den Messias, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zusammengesammelt zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. In der gesamten rabbinischen Auslegungsliteratur, und die ist umfangreich, findet sich keine einzige Stelle, wo diese beiden doch wichtigen Jesaja-Zitate berücksichtigt werden. Man hat sie zwar nicht auslöschen können aus der Schrift, aber man hat sie totgeschwiegen. Gibt es Worte in der Bibel, die für dich tabu sind? Gibt es sowas? Wenn du draufstößt, würdest du am liebsten einen Bogen machen beim Lesen, vielleicht weil du aus einer bestimmten christlichen Tradition herauskommst. Gott macht keinen Bogen, wenn es darum geht, sein Wort umzusetzen. Die Sterndeuter aus dem Osten, wir sind jetzt 40 Tage nach Christi Geburt, die den Stern der Juden, des Königs der Juden haben aufgehen sehen, sind zu dieser Zeit schon 40 Tage unterwegs. Wenn sie von Babylon gestartet sind, wir versuchen jetzt ein bisschen reinzusetzen, versetzen die Situation damals, es waren 1200 Kilometer, Esra ein paar hundert Jahre vorher, 400 Jahre vorher, hat dafür 4 Monate gebraucht. Von Persien wäre es ein bisschen weiter. Gott macht wahr, was er sagt. Und wenn sie kommen, werden sie Jesus dann nicht mehr in einer Krippe vorfinden, sondern ganz normal in einem Haus, weil die Hochsaison wegen der Volkszählung war eben schon längst vorbei damals, ja. Die Bevorzugung der Juden durch Gott seit 2000 Jahren, die wird auch bald vorbei sein. Ja, mehr noch, sagt Simeon hier, müssen genau lesen, wenn ein prophetisches Wort ist, will es genau gelesen werden, wird von den Nationen nicht nur eingeholt werden, heißt in Vers 32, sondern sogar überholt. Das heißt hier, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen zuerst und dann erst steht zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Das wollen wir jetzt auch ein bisschen vertiefen. Und zwar lese ich ein paar Verse aus der Apostelgeschichte 17, wo Paulus auf seiner ersten Missionsreise schon bald eine wichtige Entscheidung fällt. Apostelgeschichte nicht 17, sondern 13, ab Vers 44. Am nächsten Tag aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. So hat uns der Herr geboten. Und jetzt zitiert der Jesaja: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du mein Heil seiest bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen, gingen sie ab und kamen nach Ikonion. Seit 2000 Jahren sind es jetzt die Juden, die auf einem toten Gleis sind, weil Gott sie verstockt hat, sagt Paulus. Er wird sie allerdings auch wieder entstocken. Er wird die Decke, sagt Paulus, die auf ihnen liegt, dass sie nicht Christus erkennen im Alten Testament, wird er wegnehmen. Noch eine bedeutende, wichtige Sache hier bei Simeon. Er sagt, für die Nationen bedeutet Jesus Offenbarung, Apokalypsis, Enthüllung. Sie bekommen endlich ein klares Bild von Gott, das sie bis jetzt nicht hatten. Für die Juden hingegen wird er etwas anderes sein, wenn die Zeit reif ist. Wird er Herrlichkeit sein. Nicht mehr nationale Schande, sondern nationaler Stolz. Wir haben die Sterndeuter gefragt, wo ist der König der Juden? Und Pilatus hat es ans Holz nageln lassen. Dieser ist der König der Juden. Und auch Israel wird zu dieser Einsicht kommen. Ich lese ein paar Worte vom Propheten Hosea. Ich gehe, kehre zurück an meinen Ort, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Not werden sie mich suchen. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren. Denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen. Er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. So wird es sein mit Israel. Wenn es schon der Frühregen nicht sein durfte, dann wird es halt der Spätregen. Hingegen für die Nationen, sagt Simeon, wird er Offenbarung sein. Die nichtjüdischen Völker saßen, wie gesagt, bevor das Evangelium zu ihnen kam, über Gott im Dunkeln, total im Dunkeln, was nicht heißt, dass sie nicht sehr religiös waren. Cicero, der berühmteste Redner Roms, außerdem war er Anwalt, Schriftsteller, Philosoph und großer Politiker, schreibt circa 50 vor Christus: Ist es überhaupt möglich, dass wir zum Firmament aufschauen und die Himmelskörper betrachten, ohne davon überzeugt zu werden, dass es einen Gott gibt? Sind wir nicht geradezu gezwungen zuzugeben, dass es eine Gottheit gibt, ein vollkommenes Wesen, einen beherrschenden Verstand, einen Gott, der überall ist und alles durch seine Macht regiert. Wer das bezweifelt, kann ebenso gut leugnen, dass es eine Sonne gibt. Die Zeit zerstört alle falschen Anschauungen und bestätigt das, was wahr ist. Das ist der Grund, weshalb bei uns die Anbetung der Götter und die Ausübung der Religion an Klarheit und Ausbreitung täglich zunimmt. Sieht so. Das mit der Klarheit hat Paulus allerdings nicht so gesehen. Als er in Athen war, dem damaligen Zentrum des geistlichen Lebens, war er erschüttert über die Welt, über die Stadt voller Götzenbilder. In Apostelgeschichte 17 heißt, Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, auf dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr der Himmel und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht das denn fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Auch die verschiedenen heidnischen Kulte erwarteten alle einen Erlöser, weil Gott ihn ja verheißen hatte, gleich nach dem Sündenfall. Und diese Verheißung hat sich die Menschheit stets bewahrt, auch im Heidentum. Ihr Problem war, dass sie an Mythen glauben. Jesus Christus aber ist kein Mythos, sondern real, sagt Petrus. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklübelten Fabeln gefolgen, Mythos, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Berg her ergehen, als wir mit ihm, vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Soweit die Nationen, diese Dinge, die Simeon da prophezeit. Vers 33. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie. Natürlich den Vater und die Mutter, denn das göttliche Kind zu segnen, hätte er sich nie erlaubt. Das heißt ja im Hebräer 7, Vers 7, ohne jeden Widerspruch segnet der Höhere den Geringeren. Als Prophet und somit in der Autorität Gottes segnet Simeon jetzt Josef und Maria. Es gibt allerdings noch eine andere Art von Segnen im Neuen Testament, die hat mit höher und geringer nichts zu tun, mit Autorität. Und die heißt, segnet ihr euch fluchen, sagt Jesus. Alle, seien sie ober dir, unter dir oder neben dir, jeden sollen wir segnen, der, auch wenn er uns Schlechtes tut. Ohne Worte brauche ich Ihnen nicht sagen, so, ich segne dich jetzt, du hast mir Böses gesagt, aber ich segne dich, sondern einfach, ja, ist vielleicht besser, wir halten uns da mit Worten zurück und lassen Taten sprechen. Petrus sagt nämlich, 1. Petrus 3, Vers 9, dass wir dazu berufen sind, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Und Simeon sprach zu Maria, wir kommen jetzt zum Schluss, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Auch hier ist es wieder wichtig, dass wir genau lesen, dass wir auf die Reihenfolge achten. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Zuerst spricht Simeon vom Fall und dann erst vom Aufstehen. Nicht nur damals in Israel, sondern auch nachher bei den anderen Völkern ist das leider so, dass sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, auf dem schmalen Weg zu gehen, anstatt auf dem breiten. Die sind immer in der Minderheit. Das ist leider so. Daran kann kein Mensch etwas ändern. Aber wir wollen hören auf das andere. Zum Aufstehen. Wer sich auf ihn verlässt, auf Jesus, auf diesen Jesus, der wird nicht enttäuscht. Ja, damit möchte ich schließen. Schon hier in dieser Zeit unseres Dahinsiechens, denn es ist ja, unser Leben ist ja ein Dahinsiechen. Ja, wenn man das mal, mir ist es in den letzten Tagen wirklich bewusst geworden, wie man zuerst blüht und glaubt, es geht nur aufwärts. Und in Wirklichkeit ist es ein stetes Dahinsiechen. Und trotzdem gehen wir in der Kraft Jesu von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Paulus sagt, wenn auch unser äußerer Mensch täglich aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert, wenn wir mit Jesus leben. Und Jesus sagt, das ist nichts im Verhältnis zu dem, was nachher auf euch wartet. Paulus sagt im 1. Korinther diesmal, weiß kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat und kein Mensch sich hätte ausdenken können, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 1. Korinther 2, Vers 9. Immer wieder ein Vers zum Lesen. Der Herr selbst sagt in Lukas 12, er wird sich umgürten. Denkt, er wird einen Schurz anziehen. Ich bin nicht sicher, ob er einen Schurz anziehen wird, aber wir kennen das. Und dann wird er uns zu Tische bitten und wird uns bedienen, sagt die Schrift. Und ich lade euch ein, über diese Worte nachzudenken und voller Zuversicht und voller Kraft ins neue Jahr zu gehen und alles von Jesus erwarten. Und ja, ohne ihn geht nichts.